Guten Morgen. Bevor wir in den zweiten Teil einsteigen, der werdende Apostel, noch mal ein kurzer Rückblick auf letzte Woche. Vielleicht waren einige nicht da. Da ging es um Petrus, den Jünger, den werdenden Jünger. Und die Bibel stellt uns ja einige interessante Aspekte auf diesem Weg dar. Da ging es zum einen um seinen Namen, seinen Geburtsnamen, Simon oder Simeon. Dann der von Jesus ihm gegebene Name, der auch Bedeutung hatte. Fels, Petrus, griechisch war Kephas. Und ich habe die Frage gestellt, wie vielleicht Gottes Name für dich sein könnte. Wie könntest du heißen in Gottes Augen, indem er zum Ausdruck bringen möchte, was er durch dich in deiner Zeit und Welt durch dich erreichen möchte, bauen möchte im Reich Gottes. Dann ging es um seine Herkunft und Bildung, sein Geburtsort, seine gute jüdische Ausbildung, dass er mehrsprachig wahrscheinlich aufwuchs, dass er ihn vorbereitete auf seinen späteren Dienst, dass er ein erfolgreicher Kleinunternehmer war, mit einem Fischereibetrieb. Und dann ging es um die Frage, ist es Gott möglich, mit dir und deiner Geschichte etwas anzufangen? Warum sollte ihm das unmöglich sein? Und das Dritte war, dass er natürlich Jesus begegnet. Und wir haben natürlich nicht alles betrachten können, aber es stellte sich heraus, dass Petrus eben kein Held, sondern ein normaler Mensch mit Schwächen war. Nicht perfekt, aber hingegeben mit Herz und Hand. Und dann habe ich die Frage gestellt, was bringst du denn für Einwände vor? Vielleicht deine Fehler, vielleicht Schwächen, Schuld. Aber warum sollte Gott das hindern, etwas mit dir anzufangen? Heute Petrus, der werdende Apostel. Ich möchte noch kurz beten. Heiliger Gott, bitte rede du durch deinen guten Heiligen Geist, weil sonst alles umsonst geredet ist. Und bitte hilf uns zu hören, weil wir sonst dein Reden nicht verstehen. Hilf uns zu hören mit Herz und Kopf und bewege uns auf deine Ziele hin. Amen. Amen. Zuvor eine kleine Begriffserklärung oder Klärung. Wann war denn Petrus Jünger? Wann war er denn Apostel? Wenn wir die Bibel anschauen, wenn wir darin lesen, dann lesen wir besonders, dass der Begriff Jünger für Petrus und auch für andere besonders bis zur Auferstehung galt. Aber nach der Auferstehung, also ab der Apostelgeschichte zeitlich, kommt der Begriff Jünger fast gar nicht mehr vor. Das griechische Wort für Jünger, mehrere Jünger, Mathetes, bezeichnete ja den Schüler eines Lehrers. Na klar, ne? Wo ein Schüler ist, da muss auch ein Lehrer sein. Und verallgemeinern können wir sagen, dass Jünger Jesu alle waren, die sich ihm anschlossen, um ihm zuzuhören und von ihm zu lernen. Das ist natürlich nicht alles, das bezeichnet nur das Schüler, das Jüngersein auch. Der Begriff ist zeitlos, denn auch heute gilt, wer von Jesus, wie wir ihn im Neuen Testament dargestellt bekommen, zu lernen bereit ist und das Gelernte praktisch anwenden will, der ist Jesu Jünger. Und das ist weit mehr als Moral und ethisches Handeln. Von einem bestimmten Zeitpunkt an, als Jesus 12 Engel aus dem großen Jüngerkreis beruft, engere Mitarbeiter von ihm zu werden, dann wird von Aposteln gesprochen. Sie waren Botschafter, Beauftragte, Abgesandte, was im Grunde genommen nur andere Begriffe sind für den Apostel. Kurz gesagt, Petrus war Jünger von Beginn seiner ersten Berufung durch Jesus in dessen Nachfolge. Apostel wurde er erst durch die Auswahl in den engeren Zwölferkreis. Und trotzdem blieb er immer auch Schüler, immer auch Jünger. Das Erste, was wir betrachten wollen, Petrus ganz nah, ganz eng an Jesus. Es ist interessant, in den vier Evangelien die Listen zu lesen von den 12 Aposteln. Denn in Bezug auf unser Thema stellen wir fest, dass Petrus immer als erstes genannt wird. In allen diesen Berufungen, wo die Apostel aufgelistet werden, wird Petrus als erstes genannt. Und dann werden ja aus diesen 12 in einigen Begebenheiten sucht Jesus noch 3 heraus. um besonders bei ihm zu sein. Da waren dann die anderen neun auch ausgeschlossen. Es handelt sich eben um Petrus, Johannes und Jakobus. Und wieder wurde Petrus in diesen Auflistungen immer als erstes genannt. Wisst ihr eigentlich, welche Begegnungen das waren? Ich gebe euch einen Tipp, es waren drei. Nur drei, Jesus nur drei von den Aposteln mitnimmt. Einfach sagen. Die Verklärung, die Verherrlichung Jesu auf dem Berg, genau, wo er vor ihren Augen verändert wird, das Aussehen. Noch eine? Garten Gethsemane, genau. Und jetzt, das ist immer kniffliger, im ersten Kreuzigen haben die auch gebraucht. Ah, die Auferweckung der Tochter des Jairus. Okay. Also, da heißt es zum Beispiel in Markus 5, dann ging er weiter, also Jesus ging weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes. Bei der Verklärung heißt es, 6 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Gipfel eines Berges. Außer ihnen war niemand dort. Plötzlich veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. An dieser Stelle ist auch wieder mal interessant, dass nur einer das Wort ergreift. Und das ist natürlich Petrus. Rabbi, sagt er zu Jesus, wie gut ist es, dass wir hier sind. Wir wollen 3 Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Da kann man viel zu sagen, aber es wird deutlich, dass Petrus als Wortführer und Sprecher der Apostel handelt. Auf ihn selbst hat ja diese Erfahrung einen besonderen Eindruck gemacht und er erwähnt sie ja später in seinem 2. Brief. Und dann, wie gesagt, als 3. die genannte Stelle, Abend in Gethsemane. Dort lesen wir in Markus 14, sie kamen zu einem Olivenhain, der Gethsemane heißt, und Jesus sagte, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes aber nahm er mit. Schreckliche Furcht und Angst ergriff ihn. Und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging ein Stück weiter und warf sich zu Boden. Dann betete er darum, dass das Schreckliche, das ihn erwartete, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehe. Aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Wir wissen, dass die drei nicht wach geblieben sind. Als Jesus zurückging, fand er die Jünger schlafend. Simon, sagt er zu Petrus. Interessant, er sagt Simon, er sagt nicht Petrus. Simon, schläfst du etwa? Konntest du nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Diese Szene gehört zu einer in der Kunstgeschichte sehr häufig dargestellten. 3 schlafende Jünger und der betende Jesus oder hier der Jesus, der zurückkommt und feststellt, dass die anderen alle pennen. Jesus ging mit ihnen in den Garten Gethsemane, um zu beten. Und die 3 sollten ihn dabei unterstützen, auch wenn er sich etwas abseits begab. Aber jedes Mal, wenn er zurückkam, 3-mal waren die Jünger eingeschlafen. Und beim 3. Mal wusste Jesus, dass der Kelch nicht an ihm vorübergehen würde. Und während er die 3 weckte und ansprach, kamen schon die Häscher. Und dabei kam es zu einem gefährlichen Moment, von dem wir vorhin schon gehört haben, Arndt vorgelesen hat, welcher sicherlich der angespannten Situation geschuldet war. Plötzlich zog Simon Petrus ein Schwert und schlug Malchus, dem Diener des Hohenpriesters, das rechte Ohr ab. Nur Johannes berichtet, wie der Mann aus der Polizeitruppe hieß, dem Petrus das Ohr abschlug. Und es stellt sich, vielleicht hast du die Frage auch schon mal gestellt, warum Petrus eigentlich ein Schwert dabei hat. Warum hat er eigentlich ein Schwert dabei? Ein Modeaccessoire war es sicherlich nicht. Alle Berichte in den Evangelien der Gefangennahme Jesu stellen Petrus als einzigen heraus, der bei der Gefangennahme nicht tatenlos zusehen wollte, sondern handelte. Ich möchte heute wieder Fragen stellen. Wie gehst du damit um, wenn dein Gott oder dein Gottvertrauen in Frage gestellt wird? Inwieweit verteidigst du dich? Hast du ein Schwert, das du ziehst? Inwieweit verteidigst du dich oder Jesus? Und warum denkst du, dass das nötig sein sollte? Kommen wir zu einem weiteren Aspekt. Petrus, sein Versagen, Teil 2 Auch in der letzten Predigt haben wir schon von seinem Versagen und von Fehlern gehört, von Schuld. Aber diesmal sein Versagen als Leiter. Er wurde ja bereits Petrus, Fels genannt von Jesus. Und doch musste er noch lernen, dass zum Beispiel Gewalt keine Lösung ist. Und außerdem hat er sich ja selbst in diese Situation manövriert. Er hat sich sozusagen unter Erfolgszwang gebracht. Denn kurz zuvor hatte er beteuert, dass er Jesus niemals verleugnen oder verraten würde. Petrus, entgegnete Jesus, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Nein, beharrte Petrus. Und wenn ich mit dir sterben müsste, niemals werde ich dich verleugnen. Und auch die anderen Jünger beteuerten dies. Darum also das Schwert. Lieber kämpfend untergehen, als widerstandslos zusehen, was passiert. Aber der Mut mit der Waffe war gar nicht das, was Jesus gemeint hatte, als von der kommenden Verleugnung die Rede war. Als dieser Moment nach der Festnahme kam, saß Petrus im Hof des Hohenpriesters. Er wärmte sich so mit anderen um ihn herum. Er war erschöpft, er war natürlich niedergeschlagen und hoffnungslos. Und in diesem Moment wird er herausgefordert, sich zu Jesus zu bekennen, seinen Glauben einzugestehen. Und es ist ja gar kein Polizeiverhör, es ist nur eine Magd, die ihm ins Angesicht sagt, dass er auch zu diesem Jesus von Nazareth gehört. Aber er ist so niedergeschlagen, so entmutigt und damit so feige, dass er keinen Mut hat, sondern die Angst überwiegt. So erfüllt sich Jesu Prophezeiung, der Hahn kräht, Petrus begreift, dass er nun endgültig versagt hat und vor allem warum. Ein Kampf war in ihm entbrannt. Er hatte Jesus als den lang verheißenen Messias, den Retter, als Erster identifiziert. Aber jetzt verstand er die Welt nicht mehr, er verstand Jesus nicht mehr. So weit war Jesus, dieser Messias, von Petrus Bild entfernt, wie der Messias leben sollte, agieren sollte, handeln sollte. Jesus lässt sich widerstandslos abführen. Sollte Petrus sich geirrt haben? Und damit möchte ich eine weitere Frage stellen. Hast du Christ, schon mal gedacht, dich in Jesus geirrt zu haben? Ob es ein Fehler war? Was war oder ist vielleicht sogar der Grund dafür, für diesen Gedanken? Und wie gehst du mit dieser Frage um? Traust du dich an sie ran oder versuchst du ihr aus dem Weg zu gehen? Warum? Petrus hat all jene Äußerungen Jesu vergessen, aus denen klar wurde, dass er nicht ein politischer, revolutionärer Messias des Umsturzes sein würde, sondern ein Friedenbringender, einer des friedenbringenden Reiches Gottes, um uns mit Gott zu versöhnen. Natürlich können wir im Rückblick als Menschen nach Kreuzigung und Auferstehung mit der Bibel, mit dem Neuen Testament in der Hand Petrus Verrat als Sünde und als Versagen erkennen und beschreiben. Aber wenn wir ehrlich sind, können wir sein Handeln wohl begreifen. Und zur Erinnerung, das Markus-Evangelium basiert ja auf den Berichten des Petrus. Und trotzdem wird nichts beschönigt darin. Petrus hatte gelernt, dass er, obwohl er Jünger, ja Apostel Jesu war, nur aus dessen Vergebung leben konnte. Und auch hierin können wir uns in Petrus wiedererkennen, dass selbst wenn wir in den kleinsten Begebenheiten des Alltags ein offenes Bekenntnis zu Jesus aus Sorge und Angst verweigern, die Vergebung Jesu bereitsteht. Die Christen der ersten 3, 4 Jahrhunderte hatten das besonders gut begriffen. Auf frühchristlichen Darstellungen sieht man Petrus noch nicht mit dem Schlüssel als Symbol, das er von Jesus für den Zugang zum Himmelreich übergeben bekommen hatte. Das wäre ein Symbol für seine besonders betonte Rolle im Rahmen der Gemeinde. Stattdessen wird Petrus häufig zusammen mit einem Hahn als Symbol seiner Verleugnung dargestellt. Und das zu einer Zeit, als Petrus ja als einer der wichtigsten Apostel der Kirchengeschichte bereits galt, wird er nicht mit Symbolen der Stärke und Vollmacht, sondern mit einem Symbol seiner Schwäche und seiner Sündhaftigkeit dargestellt. Erst dann im Verlauf der Kirchengeschichte wurde die Darstellung seiner besonderen Vollmacht und seiner angeblichen Nachfolger, der Päpste, mit dem Schlüssel mehr und mehr in den Vordergrund gestellt. Und seine allzu menschliche Seite rückte in den Hintergrund. Wo können wir eigentlich noch einen Hahn sehen im christlichen Bezug, der uns an Petrus und sein Versagen erinnert? Eine Ahnung? Eine Vorstellung? Kirchturm, genau. Auf einigen Kirchtürmen, guckt euch mal wieder um, wenn ihr so durch eine Stadt geht oder fahrt, ob ihr einen Hahn entdeckt, der uns auch wieder an die Situation erinnert. Es gibt noch andere Bedeutungen dieses Hahns auf dem Kirchturm, aber eine ist, dass er uns warnt vor Glaubensfahrt und mahnt auch zur Umkehr, wenn es denn geschehen ist. Ein weiteres Bild hängt da oben in einer Kirche in Ravenna. Da oben seht ihr über den Fenstern, ist eine Leiste von Bildern, die die Evangelien oder Ereignisse aus den Evangelien darstellen. Da findet sich auch eine Darstellung aus dem 6. Jahrhundert mit Petrus und dem Hahn auf einer Säule, damit man den Hahn nicht übersieht. Stellt euch vor, jemand trägt das Zeichen deines Versagens vor dir her auf einer Säule. Petrus, seine Wiederherstellung, seine Heilung als Leiter. Bei der Kreuzigung war Petrus scheinbar nicht anwesend, außer er gehörte zu einer Gruppe, die in Lukas 23 erwähnt wird. Da heißt es aber, die Freunde von Jesus, unter ihnen die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, schauten aus einiger Entfernung zu. Wahrscheinlich standen die auf der Stadtmauer und aus der Ferne betrachteten sie, was dort auf Golgatha geschah. Petrus wird erst wieder in Evangelien nach der Auferstehung genannt und dann gleich wieder mit der gleichen Sonderstellung wie zuvor. Lesen wir in Johannes 20, Vers 1. Früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hat, und sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Petrus und der andere liefen zum Grab, um nachzusehen. Der andere Jünger lief schneller als Petrus und kam als erster an. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinentücher da liegen, aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus und ging in die Grabhöhle hinein. Auch er sah die Leinentücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Da ging auch der andere Jünger hinein, der zuerst bei dem Grab angekommen war und sah und glaubte. Denn bis dahin hatten sie die Aussage der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Frauen waren die ersten Zeugen der Auferstehung. Doch dann wenden sie sich namentlich zuerst an Petrus, damit er sich Klarheit verschaffen sollte. Und er und Johannes rennen zum Grab. Jetzt zitiere ich Carsten Peter Thiele, einen bereits verstorbenen Historiker und Papyrologen, und er sagt dazu, es gehört zu den vielen kleinen Details in den Evangelien, die den Augenzeugen verraten und zudem einen gewissen Sinn für Humor, wenn wir von einem Wettlauf zwischen Petrus und Johannes lesen. Auf der rein menschlichen Ebene ist Petrus dabei wieder mal schwach und verliert. Die verschiedenen Vergleiche des christlichen Lebens mit einem sieghaften Lauf im Stadion, wie wir sie später bei Paulus finden, hätte Petrus sicher nie benutzt. Zitat Ende. Johannes lässt Petrus vor, um das Grab als Erster zu inspizieren. Auch dadurch wird Petrus' Vormachtstellung wieder herausgestellt, unterstrichen. Die Anerkennung seiner Rolle, auch im engsten Jüngerkreis. Ebenfalls wird Petrus bei der Aufzählung der Auferstehungszeugen von Paulus in 1. Korinther 15 als Erstes genannt. Und natürlich stellte sich irgendwann die Frage, ist das alles eine Lüge? Wurde Petrus sozusagen nachträglich immer an die erste Stelle gesetzt, um die Kirche zu legitimieren und die Nachfolger des Petrus, also der Päpste? Nur eine Antwort darauf. Der erste Korintherbrief wurde Anfang 55 nach Christus geschrieben. Und er berief sich an dieser Stelle auf Berichte früherer Zeugen. Das heißt, die Vorrangstellung des Petrus war bereits bekannt und anerkannt. Das heißt, die Berichte wurden nicht ins Neue Testament aufgenommen, um die Stellung des Petrus und dann später der Päpste herauszustellen, sondern vielmehr bekam er diese Autorität, weil die früheren Stellen, die frühesten Zeugen das schon bezeugten, dass Petrus diese Rolle von Jesus zugewiesen bekommen hatte. Wie mag es Petrus wohl in den Tagen zwischen seiner Verleugnung und der ersten Begegnung mit Jesus ergangen sein? Johannes 21 berichtet uns von einer besonderen Begegnung von ihm und auch der anderen Jünger mit Jesus. Und Jesus nimmt ihn dann auch mal kurz beiseite. Und er spricht zu ihm, weil er ihm ja diese besondere Rolle zugewiesen hat. Aber es war noch wichtig, zwei Dinge zu klären. Petrus hatte dreimal Jesus verleugnet. Und dreimal wird er von Jesus gefragt, ob er ihn liebe. Und dreimal antwortet Petrus mit Ja und erhält einen besonderen Auftrag. Anders gesagt, dreimal bekennt Petrus Jesus, wodurch seine dreifache Verleugnung endgültig aufgehoben ist. Und das ist eine wunderbare Szene, die uns die überfließende Liebe, Geduld, Güte und Barmherzigkeit Gottes zu uns Menschen darstellt. Was jedoch auch wichtig ist, dass an dieser Stelle Jesus Petrus seinen Tod als Märtyrer ankündigt. Wir dürfen uns Petrus in dieser Situation nicht als alten Mann vorstellen, auch wenn er in jüdischer Sicht nicht mehr der Jüngste war, auch in der damaligen Lebenserwartung. Er war wahrscheinlich sowas von Mitte 30. Die Prophezeiung auf etwas, das sich in seinem Alter abspielen wird, macht ihm also klar, dass er noch viele Jahre öffentlicher Wirksamkeit vor sich hatte. Und es vergingen noch 34 Jahre, ehe er den Märtyrertod fand. Eine Frage. Stell dir vor, Jesus taucht heute Nachmittag bei dir auf. Ja, cool. Aber er möchte dir mitteilen, welche Art Tod du sterben wirst, um seinetwillen. Und dass es ein schmerzhafter sein wird, ein schändlicher. Wie könnte sich das für dich anfühlen? Und nochmal anders gefragt, erlaubst du Gott, sich dir auch in Not und Schmerz zu offenbaren? Ist das zulässig? Oder ist Gott dafür zuständig, dich glücklich zu machen, so wie du das eben verstehst, was Glück ist? Zum Schluss möchte ich nochmal die drei Fragen wiederholen. Verteidigst du Gott? Verteidigst du vielleicht mehr dich? Warum? Warum tust du das? Hast du schon mal gedacht oder denkst du es vielleicht jetzt, dich in Jesus geirrt zu haben? War es ein Fehler, ihm dein Leben anzuvertrauen? Wie gehst du mit dieser Frage um? Traust du dich, sie zu stellen oder verdrängst du sie? Warum? Und darf Leid zu deiner Nachfolge gehören? Oder passt das nicht in dein Bild von Jesus und der Nachfolge, wo doch zum Beispiel auch Petrus ein ganz anderes Beispiel liefert. Petrus wurde nicht als Jünger geboren, er wurde von Jesus berufen, sein selbstbestimmtes Leben zurückzustellen, umzukehren und einem Höheren, nämlich Jesus Christus, nachzufolgen. Das machte ihn zum Jünger. Und Petrus wurde nicht als Apostel geboren, er wurde von Jesus zu diesem besonderen Dienst berufen und befähigt. Das machte ihn zum Apostel. In beiden Fällen wird uns Petrus nicht als fertig dargestellt, der ab dem Erreichen einer besonderen Bewusstseinsstufe, dem Erlangen eines besonderen Studienabschlusses, dem Absolvieren einer besonderen Mutprobe oder Ähnliches einen besonderen Titel erlangen hätte. Nein, Jesus kennt ihn ja. Die Bibel sagt uns, dass Jesus unsere Herzen kennt und wir ihm nichts vormachen können. Das heißt, Jesus hat etwas in Petrus gesehen, das weitergeht, als ein Blender zu sein, als jemand zu sein, der durch seine vermeintliche Perfektion beeindruckt. Er hat in Petrus jemanden gesehen, der dranbleibt, der alles in die Waagschale wirft, der kläglich scheitert und das nicht nur einmal, der vieles doppelt und dreifach erklärt bekommen muss, bis er Jesus vertraut, der aber bekennt, dass er nirgendwo lieber ist als bei Jesus, als im Willen Gottes. Petrus war ein starker, ein lauter, einer, dem andere folgten. Und er lernte, dass er einen stärkeren, einen weiseren braucht, dem er folgen kann und der sein Vertrauen verdient, für den er sogar bereit ist, sein Leben zu geben. Wenn du heute oder morgen in deinem Leben suchst, was zu erstreben im Leben sinnvoll ist, wenn du heute oder morgen in deinem Leben fragst, was es wert ist, dass du dein Leben dort hinein verschwendest, wenn du heute oder morgen in deinem Leben ringst, wer dein Vertrauen verdient hat, dann möchte ich dir mit vielen Millionen anderer Christen, dann möchte ich dir mit Petrus zusammen Jesus empfehlen. Und ich möchte dir empfehlen, dass du nicht bis morgen wartest. Amen.